Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und da werden wir in dieser Stunde trotzig lächeln und das Weltall streicheln mit einem Berliner Schriftsteller, der genauso sein neuestes Buch getauft hat. Auf den ersten Blick eine Autobiografie mit dem Untertitel Mein Leben in Geschichten. Dann ist aber doch vieles anders. Wir lassen es uns erzählen von ihm selbst. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Lutz Rathenow.
Ja, guten Morgen.
Pünktlich zum 70. Geburtstag ist dieser Band erschienen, vor gut 14 Tagen. Nachträglich unseren Glückwunsch, Herr Rathenow. War das so der Plan, Ihrem Publikum und sich selbst so vielleicht ein literarisches Geschenk zu machen mit einer Lebensgeschichte zum Jubiläum?
Ja, das war irgendwann mal fällig und mit dem neuen Verlag, dem engagierten Verleger im Kanon Verlag, hat das sehr beschleunigt und inspiriert. Ja, das wollte ich.
Ihr Leben in Geschichten heißt in diesem Fall eine Komposition von Texten, ganz frühen bis heute, aus ja über 40 Jahren Autorschaft, kann man sagen, was da alles ans Tagelicht kommt. Jetzt, wir schauen es uns an mit Ihnen, Herr Rathenow, in dieser Lesart. Seien Sie alle herzlich begrüßt, schön, dass Sie wieder zuhören. Die Leser im Deutschlandfunk Kultur, und heute begleitet uns der Berliner Schriftsteller Lutz Rathenow. Soeben ist sein neuestes Buch erschienen, Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Geboren ist er 1952 in Jena, wurde zu einem Schriftsteller, ja, der konsequent kritisch über Kreuz mit seinem Staat war, der DDR. 15.000 Seiten umfasste schließlich seine Stasi-Akte. Über 40 Bücher hat er veröffentlicht in Ost und West, Prosa, Gedichte, Essaybände und auch immer wieder Kinderbücher. Ja, und mit Kinderszenen, Herr Rathenow, da fängt jetzt auch Ihr Buch an, Ihr Leben in Geschichten. Demnach waren Sie schon, ja, so als Steppke ein Geschichtenerzähler.
Ja, das hat sich so entwickelt, weil ich vielleicht manche andere Sachen nicht so konnte, Musik oder bildende Kunst, was mir eigentlich auch gefiel. Ja, geschrieben habe ich immer sehr viel und bin jetzt ein bisschen verblüfft, wie viel daraus geworden ist, auch an Skizzen. Und dank des Herausgebers Marco Martin und dank der Lektorin, die auch sehr intensiv an dem Buch mitgearbeitet hat, ist da jetzt doch eine sehr strikte Auswahl entstanden von Geschichten, die vielleicht nicht zusammenzugehören scheinen, die das aber in ihrem Drang, neugierig zu bleiben, vielleicht doch tun.
Erfinden fällt leichter als erinnern. Da heißt es gleich am Anfang in einem Text, das ist der alte Fallstrick für jeden autobiografischen Text, ja. War es denn auch vielleicht dieses literarische Dilemma, das Sie eventuell abgehalten hat, eine klassische Autobiografie zu schreiben, sondern wirklich diese Biografie jetzt in Texten, in früheren Texten und neueren, neugeschriebenen zu rekonstruieren?
Ja, Dilemma würde ich das jetzt nicht nennen. Es sind autobiografische Texte entstanden. Wissen Sie, ich finde meine Texte einfach zu spannend, um nur mit einigen Lebensepisoden, in denen ich Glänzendes oder nicht so Glänzendes geleistet habe, den Rest auszudünnen. Ich finde diesen Mix an kurzer Prosa und längeren Geschichten, gerade ja die Beziehungsgeschichten, die auch ein bisschen merkwürdig sind, was die Männer angeht. Die Frauen kommen eigentlich eher besser weg. Ich finde die mit auch politischen Texten, die auch literarische Momente haben, die zusammenzustellen, reizt mich viel mehr. Alles andere ist ja immer noch da. Ich habe auch keine dramatischen Szenen bis auf eine aufgenommen. Also ich habe die frühen Science-Fiction-Geschichten von mir wiederentdeckt. Die hatte ich fast vergessen. Nö, ich ist so genau das, was ich so wollte, was sich verweigert, nur reine Literatur zu sein, aber schon eher Literatur ist als politische Selbsterkundung.
Es entstehen aber auch immer wieder biografische Fragen, die man sich als Leser, oder ich habe mir das zumindest diese Frage gestellt. Ich lese mal eine Passage vor, ja, aus einem Text. Kinderzeit, ne? Wir schauen meist Westen, geht zum Fernsehen. Der Direktor auch, ich weiß es vom Sohn des Hausmeisters, bei dessen Vater sich der Schulchef gern besäuft, wenn er zu Hause nicht mehr darf. Dies Wissen nützt nichts, ich muss meinen Vater decken, ein leitender Genosse. Das kann ihn ruinieren, unsere Existenz steht auf dem Spiel, Mutter schärft mir solche Befürchtungen immer wieder ein. Wenn man das liest, Herr Rathenow, da fragt man sich unwillkürlich, oh ja, wie ging das denn weiter, was hat denn der Vater die Familie gesagt, als der Sohn sich immer mehr zum Oppositionellen entwickelt hat, dann noch öffentlich als Schriftsteller?
Ja, anhand einiger Geschichten könnte man das schon etwas dekonstruieren, auch in den Geschichten über den letzten Besuch in der ersten Kommune. eine gewisse Distanzierung zum Vater, die dann wieder später zu größerer Nähe gefunden hat. Es sind ganz viele solcher Motive drin, Personen, die auftauchen, zum Beispiel der Schriftsteller Jürgen Fuchs taucht an 3 oder 4 Stellen im Buch auf, aber eben nicht in einer großen biografischen Reminiszenz, sondern als Akteur der Verunsicherung. Ich möchte meine Wahrnehmung selbst testen. Und wenn Sie sich diese Fragen stellen, werden Sie natürlich eins merken, dass ich mit Schule nicht so viel am Sinn hatte. Das ist schon richtig an einigen Sachen. Also eine gewisse anti-autoritärer Impuls, der hat sich entwickelt und ist nicht nur der DDR geschuldet.
Ich habe natürlich auf die ganzen politischen Entwicklungen auch der 70er und 80er Jahre gewartet. Diese kommen vor, oft in Form, aber wie Sie schon sagten, von Literatur, von Märchen oder sogar eben Science-Fiction-Geschichten. Das sind witzige Allegorien, auch auf die Realität der Diktatur oft. Nur so waren sie vermutlich unter der Zensur zu veröffentlichen. Wie war das denn jetzt für Sie selber, nach so langer Zeit diese Texte wieder zu lesen?
Naja, veröffentlicht worden sind sie ja fast alle nur im Westen. Einige sind überhaupt nicht veröffentlicht worden. Viele Texte habe ich überhaupt erst entdeckt. Zum Beispiel dieses Hafttagebuch, das hatte ich in West-Berlin so lange gelagert. Also in den editorischen Notizen sieht man einiges von den politischen Hintergründen, wie diese Geschichten veröffentlicht wurden. Insofern habe ich versucht, hier ich würde jetzt sagen, eine Collage zu erstellen, die eine romanhafte Anmutung hat. Deswegen sind die Texte auch hintereinander gedruckt und nicht wie in so ein Lesebuch oder Lyrikband auf jeder Seite schön für sich präsentiert oder alle 10 Seiten dann mit halber Leerseite. Es war für mich sehr spannend und die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Im Grunde wird das weitergehen. Das ist der erste Versuch einer Biografie, ähnlichen Anmutung gewesen.
Ich meine, Sie wurden aber konkret eben auch als Schriftsteller in der DDR verfolgt, ausgespitzelt, geschuhriegelt, saßen sogar mal im Gefängnis, wenn auch nur ganz kurz. Sie standen vor dem Rausschmiss. Selber gingen Sie nie, Herr Rathenow. Sie blieben hartnäckig im Land. Warum eigentlich?
Ja, weil mir das ein Offizier mal so offenbarte, dass ich doch meine Zukunft im Westen vielleicht gestalten sollte. Und da habe ich ihm dann gesagt, bitte nach Ihnen, denn ich fragte mich schon, warum jemand aus einem doch autoritären Staat mir diesen Hinweis gibt, ins Feindesland überzusiedeln. Also wahrscheinlich, um meine Lebendigkeit, meine Wirksamkeit doch eher zu minimieren. Mhm. Weil ich mich in der DDR, ich bin in der DDR geblieben, weil ich dank solcher Institutionen wie dem RIAS oder dem SFB ja auch in West-Berlin veröffentlichen konnte, meine Texte verbreiten konnte, weil ich viele Kontakte hatte, weil es akkreditierte Westjournalisten gab. Also ich fühlte mich eigentlich als eine Transformationsexistenz, die schon, indem sie im Osten war, auch immer ein Stück West-Veröffentlichungsmöglichkeiten hat. Von der Taz bis zum RIAS, das war doch ein sehr breites Spektrum.
Dieses Potpourri von Geschichten nun wird schließlich ja doch auch zu einem großen Porträt der ehemaligen DDR. Wir machen mal einen Sprung zum 9. November 1989. Da ist es lustig zu lesen, wie Sie die Nachricht vom Mauerfall für einen Trick, für eine Intrige hielten. Sie gingen nicht zur Bernauer Straße, sondern nach Hause.
Ja, weil ich dachte, einen Moment lang dachte, die Mauer würde wieder zugemacht, um dann West-Berlin zu stabilisieren. Also meine negativen Mutmaßungen waren noch schlimmer als die real vorhandene Hilflosigkeit der DDR-Führung. Diese Geschichte ist vielleicht ganz interessant, auch durch den letzten Satz, der ja ein selbstkritischer Satz ist. Also ich versuche hier auch Punkte zu finden, wo ich selbst erstaunt bin über meine partielle Ratlosigkeit. Und ich versuche nicht, die Punkte zusammenzufügen, wo ich Heldenhaftes geleistet habe, gefälschter Brief in der FAZ lanciert, um Leute aus der Haft freizupressen, was auch gelungen ist. Also keine Heldengeschichten erzählen, sondern Geschichten, wie man sich orientiert unter schwierigen Verhältnissen. Und das versuche ich im Grunde immer wieder in diesen Texten, auf verschiedene Art.
Ich glaube an die Realität der Absurdität, heißt es einmal. Meistens hört man es andersrum gesagt und da ist es eigentlich eher eine Floskel. Für Sie bleibt die Absurdität der Wirklichkeit dann aber ziemlich stabil, auch im neuen wiedervereinigten Deutschland, wie man es den Texten so ab 1990 dann ansehen kann.
Ja, zum Beispiel ganz real in Alexandria, wo mich ein General in Zivil bei einer öffentlichen Veranstaltung des Goethe-Instituts zusammen mit einem ägyptischen Autor zu einer Art Putsch auf den Tahrirplatz animieren will, ohne dass ich die Situation deuten konnte damals und eigentlich auch nicht heute deuten kann. In anderen fiktionalen Texten, in der Kindergeschichte über alles klaut, der sich am Schluss selbst stiehlt. Also das ist ein Durchspielen der ganz realen Wahrnehmung mit fiktionaler Erweiterung der Wahrnehmung. Also dann eben doch auch sehr literarisch, denke ich, hoffe ich.
Sie sind derzeit aufgebrochen zur großen deutschlandweiten Lesetour mit dem Buch. Lütz Rathenow, mehrere Lesungen haben Sie schon gehabt. Als wir letzte Woche miteinander telefonierten und Ihren Besuch hier bei uns abgesprochen haben, habe ich Sie in Chemnitz am Telefon erreicht. Da hatten Sie eine Lesung aus Ihrem Buch in einer Schule vor Kindern einer dritten Klasse. Wie sind Sie denn angekommen?
Ja, die Buchhandlung Lessing & Company, Klaus Kowalke, Chemnitz, toller unabhängiger Buchhändler, hatte das organisiert. Ich versuche in mehreren Orten, in Jena, Rostock und anderswo, neben den normalen Abendlesungen auch so eine Testlesung zu machen, wie weit die Kindergeschichten, die in dieses Buch eingewoben sind, wie weit sie funktionieren. Und ich muss sagen, erstaunlich gut. Besonders gut kam der Wolf und die widerspenstigen Geißlein an, wo die Geißlein den Wolf vertreiben oder ein Eisbär aus Apolda, der durch ein Sprachspiel dem verweigert wird eine Reise, indem man ihm erklärt, dass er eigentlich da schon ist, wo er hin will und er das auch glaubt. Also das haben die Kinder schon verstanden. Ein anderer Text merkt nicht, okay, die müssten schon 1-2 Jahre älter sein. Also es ist für mich ein Test und ich versuche, das lebendig zu halten und ich halte es für ganz wichtig, in 3., 4., 5. Klassen aufzutreten. Da habe ich in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht, um überhaupt Interesse an Literatur zu erwecken. Diese Schule war sehr spannend, hat sich sehr darauf vorbereitet. Und ich habe wieder gelernt, dass unabhängige Buchhändler als Mittler das Allerwichtigste sind. Das war hier im Kunstbuch Kollwitzplatz, David Wilmer bei der Premiere und die Buchhandlung Lesezeichen, Jörg Scholz-Nollau in Dresden. Also ein großes Plädoyer für diese engagierten Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten. Das neue Buch von Lütz Rathenow im Kanon Verlag erschienen mit 272 Seiten für 24 Euro. Danke bis hierhin, Herr Rathenow. Die Leser im Deutschlandfunk Kultur und ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast mit breitem Lächeln, auch Lütz Rathenow. Wenn wir jetzt gemeinsam Marco Martin begrüßen, der Name ist vorhin schon mal gefallen. Hallo, Herr Martin.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Habe ich das falsche Mikro angemacht? Sagen Sie noch mal was, Herr Martin.
Ach, hallo.
Nee, gucken wir mal. Wir müssen was fummeln. So,
ich glaube, wir haben das falsche.
So, wir haben nämlich hier einen ganzen Mikrofonwald.
Ja, jetzt bin ich zu
hören. Hallo, Herr Martin.
Hallo, guten Morgen nochmal.
Was ich vorhin nämlich unterschlagen habe beim Buch von Lütz Rathenow bei den Angaben, dass es nämlich auch einen Kompagnon gibt. Herr Rathenow hat selbst gesagt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von eben Marco Martin. Und ohne dass wir es geplant hätten, ganz, ganz ehrlich, haben wir uns heute mit Ihnen für ein ganz anderes Thema verabredet, Herr Martin. Ist wirklich ein Zufall, aber nett, ne?
Ja. Ist ein netter Zufall, aber es ist wirklich ein ganz anderes Thema.
Ja, warum Sie hier sind, Herr Martin. Heute nicht mal als Kritiker wie sonst bei uns, sondern als Autor von mehreren Büchern gleich über ein literarhistorisch-politisches Ereignis und seine Folgen. Eine Veranstaltung nämlich, die heute auf den Tag vor 75 Jahren in Berlin stattgefunden hat. Ab dem 4. Oktober 1947 der erste deutsche Schriftstellerkongress. Was war das für ein Treffen, Herr Martin? Wer kam hier zusammen?
Ja, es hat stattgefunden in einer Zeit, als das Hin und Her zwischen beiden Stadtteilen noch möglich war, zum Teil auch geistig. Also der Kongress hat stattgefunden im Westberliner Hebbeltheater, im Ostberliner Deutschen Theater in der Schumannstraße und ist veranstaltet worden vom Kulturbund, der damals noch gesamtdeutsch war, und vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller. Die Militärkommissionen der beiden Sektoren waren anwesend, aber wer natürlich sich sofort die Dominanz versucht hat, über den Kongress zu krallen, war natürlich die sowjetische Militärdelegation um den Kulturfunktionär Alexander Dümschütz Und sie hatten natürlich Leute, ihre Leute, die sogenannten Moskau-Heimkehrer, Johannes R. Besche, der dann auch sofort eine Rede hielt im sowjetischen Sinn. Und man muss sagen, ein Kongress, der apolitisch sein wollte, ist dann ja zum Teil in dieses sowjetische Fahrwasser gekommen. Das heißt, es wurde sehr viel von Frieden gesprochen. Aber Frieden bedeutete natürlich Hinnahme des sowjetischen Expansionismus.
Spektakulär wurde dann aber der zweite Tag. Was ist da passiert?
Ja, ich muss ganz kurz noch auf den ersten Tag zurückgehen, um zu sehen, was da für eine Atmosphäre war. Man hätte ja denken können, jetzt wird endlich aufgeklärt, was sich in diesen 12 Jahren angesammelt hat. An Schuld, an Verdrängung zwischen innerer Emigration, zwischen äußerer Emigration. Aber das wurde kaum angesprochen. Und man fragt sich, weshalb sind die Exilanten mit denen, die in Deutschland geblieben sind und die zum Teil auch mitgemacht haben, mehr oder minder so milde Verfahren, aber das war die sowjetische Konzeption. Alle, auch die nicht-kommunistischen bürgerlichen Schriftsteller ins Boot holen, damit man so eine Art Einheitsfront hat. Das heißt, diese Debatte fand nicht statt und dann wurde natürlich wieder dieser Friedenssermon geprägt, die Sowjetunion und der Frieden etc. Und am zweiten Tag, Sie hatten es erwähnt, gab es den Eklat. Ein junger, bislang unbekannter Amerikaner, Melvin Lasky, damals 26 Jahre alt, geboren in der Bronx als Kind einer ostjüdischen Einwandererfamilie, sprach Klartext. Er war gar nicht vorgesehen als Redner und in die Rednerliste hat ihn der damalige RIAS-Redakteur Günter Bürgenfeld gesetzt. Und Melvin Lasky sprach jetzt wirklich Klartext, was es heißt, die Position oder die Verantwortung der Schriftsteller ernst zu nehmen. Er sprach von den amerikanischen Schriftstellern, die gegen die Bigotterie in ihrem eigenen Land ankämpften, aber auch ankämpfen können, im Unterschied zu denen in der Sowjetunion, wo es flächendeckende Repressionen gibt, Hochstalinismus. Er erwähnte den Fall von Anna Akhmatova und sagte, dass unsere Solidarität den sowjetischen Schriftstellern gilt, die unter Zensur und Verfolgung leiden. Und das war der Eklat. Mhm. Die Sowjets tobten, die Angehörigen der sogenannten inneren Emigration der deutschen Schriftsteller, die 33 im Land geblieben sind, schwiegen, weil sie den Duckmäuser-Habitus natürlich verinnerlicht hatten. Und es war, wer allerdings sehr beeindruckt war von Melvin Laskys Rede, war die alte Ricarda Hoch, die dann wenige Wochen nach dem Kongress die sowjetische Zone verlassen hat und dann kurz darauf in der Westzone verstorben ist. Und dieser Paukenschlag von einem Auswärtigen, von einem jüdischen Amerikaner, der das erwähnt hat, was die deutschen Schriftsteller sich nicht mal andeutungsweise zu erwähnen trauten, ist ein großes Ereignis.
Und dieses Ereignis hatte eine kulturgeschichtlich auch weitere bedeutsame Folge, nämlich die Gründung einer Zeitschrift.
Ja, mithilfe der Amerikaner hat dann Melvin Lasky in West-Berlin die Kulturzeitschrift Der Monat herausgegeben. Und dort wurden all die Debatten schließlich geführt, die im Kongress nicht geführt wurden. Nämlich auch die Verantwortung deutscher Intellektueller, auch wenn sie sich unpolitisch im Dritten Reich verhielten. Die Frage, ob dieser deutsche Kulturbegriff wirklich eine Barriere ist gegenüber der Barbarei. Jemand wie Max Frisch hat das verneint. Dann waren Leute aus dem Exil, auch Linke aus dem nicht-kommunistischen Exil, die im Monat ihre publizistische Heimat fanden. Ich möchte noch erwähnen, dass der Namensgeber des Monat Klassmann war. Leute wie Hans Sahl, Hermann Kästen, Hilde Spiel, Peter de Mendelssohn publizierten im Monat und sie hatten eine publizistische Heimat da und natürlich wurde der neue Totalitarismus, der jetzt prägend war, nämlich die sowjetische Diktatur im Monat seziert und nicht nur angeklagt, sondern analysiert, das alles aber aus einer, ich würde sagen, linksdemokratischen Position heraus.
Sie beide, Marco Martin und Lutz Rathenau, sind in der DDR aufgewachsen, eine Generation auseinander, aber Sie werden beide solche politischen Literaturdebattentöne wie hier auf jenem Kongress wohl noch gut im Ohr haben. Kann man denn vielleicht aus dieser Historie, dieser Erinnerung dran etwas lernen, mitnehmen für unsere Gegenwart? Was denken Sie, Herr Rathenau?
Ja, indem man auf Genauigkeit, Wahrnehmungsgenauigkeit steht in seinem Ansetzen, in seinem Schreiben, in dem, was man aufnehmen will und indem man sich nicht zu früh auf Klischees wahrnehmen lässt. Für mich ist die Erinnerung nach dem Beitrag hier auch von Marco Martin nochmal eine an West-Berlin insgesamt. Übrigens auch an diesen Sender hier, in dem wir uns befinden, der damals der RIAS war, den ich ja hörte in Thüringen, in Jena. Und später hörte ich auch, dass die Redakteure hier, die Literaturredakteure, Hans-Georg Soldat zum Beispiel, sehr frei arbeiten konnten und auch Kritik an amerikanischen Geldgebern äußern durften und geäußert haben, wenn ihnen danach zumute war. Also das ist etwas, was man daraus lernen kann, das Bedürfnis nach genauer Wahrnehmung und nach immer größtmöglicher Freiräume, ohne dass man je sicher sein kann, sie auf dauerhaft gesichert zu bekommen.
Sie haben sich in mehreren Büchern gleich, Marco Martin, mit diesem Thema, ja, mit diesem literaturhistorischen Thema und seinen Folgen auseinandergesetzt. Was hat Sie denn da so stark fasziniert oder interessiert? Warum war Ihnen das so wichtig?
Mir war es wichtig, an jemand wie Melvin Lasky zu erinnern, an einen Außenseiter, der die deutschen blinden Flecke markiert hat und beschrieben hat. Wir haben ja heute eine ähnliche Situation. Es waren über die Jahre hinweg auswärtige Historiker wie Timothy Garden Ash, wie Timothy Snyder, wie Ann Applebaum, die den Deutschen ins Gewissen geredet haben, dass ihre Energieabhängigkeit gegenüber Russland fatal ist, dass sie sich entfremden, dass sie in Osteuropa Angst schaffen. Es waren deutsche Historiker, auch Außenseiter wie Karl Schlögl oder Gerd Köhnen, die Klartext gesprochen haben. Und wen sieht man heute in den Talkshows? Leute wie Juli C. oder den TV-Philosophen Richard David Precht, die nun die Experten geben, was geradezu absurd ist. Und die Erinnerung an die Leute, die Klartext gesprochen haben, die genau waren, ist wichtiger denn je.
Der erste deutsche Schriftstellerkongress vor 75 Jahren in Berlin. Danke, Marco Martin, für diese Erinnerung daran. Und ja, und schön, dass Sie gerade heute bei uns waren.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da wird es jetzt richtig kalt bei uns, aber auch faszinierend, wenn wir das Fundament des Eisbergs betrachten. So hat der Schriftsteller und Übersetzer Stefan Moster sein neuestes Buch betitelt, Eine arktische Sehnsucht, wie es weiter heißt. Unser Kritiker im Studio ist Günter Wessel. Dieser Stefan Moster, Herr Wessel, ist ja Nordmann, kann man sagen. Übersetzt aus dem Finnischen, hat in Finnland gelebt, war viel unterwegs im ganzen skandinavischen Raum. Was ist das denn jetzt für ein Buch geworden? Wer sehnt sich denn da nach der Arktis? Er selber?
Ja, sicher, er selber. Und seine geplante Reise dorthin platzt. Und deswegen setzt er sich hin und versucht das Ganze in seiner Vorstellung, sich zu nähern. Und denkt zunächst über diese Sehnsucht nach, woher die entsteht. Denn man kann ja ganz interessante Dinge beobachten. All diese arktischen Entdecker, die dahin fuhren, die um ihr Leben zitterten dort, die in klirrender Kälte da ausharrten, dass sie Knochen schmerzten, die sind immer wieder zurückgekehrt, obwohl sie manchmal nur knapp überlebt haben. Und das hat verschiedene Gründe und er sucht nach diesen Gründen. Zum einen findet man natürlich so etwas wie Ruhm und Sehnsucht nach Ruhm. Zum anderen sagt er aber, und das zieht er aus den Tagebüchern und Briefen dieser Entdecker raus, dass es ein viel stärkeres Motiv gibt, nämlich dieses Erlebnis, sich in einer solchen Umgebung besonders zu spüren. Diese Menschen, wer dort überlebt hat, aus eigener Kraft, mit so ein bisschen Glück, der fühlt sich selber sehr stark und er möchte immer an diese Quelle dieses Glücks zurück. Und deswegen sind die immer wieder zurückgekehrt, seiner Meinung nach.
Das heißt, es sind vor allem berühmte historische Geschichten aus dieser Region. Welche erzählt er denn da? Es gibt ja so viele spektakuläre.
Naja, er hat so ein paar, denen er immer wieder folgt. Da ist zum einen George DeLong dabei, der 1873 erstmals den Polarkreis überschritt. Da auch das Ganze hasste, das Meer hasste auf seinem Schiff. Also er schreibt am Anfang, schreibt er Briefe, in denen er immer schreibt, wie furchtbar es ist. Und allmählich ändert sich bei ihm der Ton, obwohl er auch durch diese Stürme durchgeht. 36 Stunden im Sturm da stand, also einfror mit seinem Schiff. Er wollte auch wieder zurück. Auch er war von dieser arktischen Sehnsucht oder dieser Sucht nach diesem Raum irgendwie angesteckt. Oder er schreibt von Amundsen natürlich und von Peary, der als Erster am Südpol war, Peary, der vermeintlich als Erster am Nordpol war. von deren Härte gegen sich selbst und ihrem Geltungsdrang. Er schreibt von der Wandlung dieses Entdeckermythos zum modernen Forscherdasein. Und dann taucht eine Christiane Ritter auf einmal auf, die mit ihrem Mann auf Spitzbergen lebte, ihr Leben dort beschrieben hat und eben auch davon schreibt, wie sie 9 Tage lang da alleine in dem Haus sitzt, um sie herum der Sturm tost, sie nicht raus kann und sich fragt irgendwie, was passiert hier eigentlich mit mir? Was mache ich hier eigentlich? Wer weiß von mir, wenn ich jetzt hier sterbe überhaupt? Wer nimmt mich überhaupt noch wahr? Und das ist verbindet er ganz schön zu einer großartigen Geschichte.
Letzte Woche war der große Bergsteiger Reinhold Messner hier bei uns in der Lesart zu Gast. Und er hat nonchalant gesagt, es sei ja eigentlich sinnlos, auf einen Berg zu steigen oder eben durch die Arktis zu wandern, es sei denn, man ist ein Forscher. Aber wunderschön wäre es ja wohl für jeden Menschen, ne, Herr Wessel? Fasst denn Stefan Moster auch ja diese Pracht?
Er schreibt an einer Stelle, zweimal schreibt er, die Natur muss geführt werden. Das ist aus einem Brief von Alexander von Humboldt an Goethe. Und man muss diese Natur führen, ihre Schönheit, ihre Erhabenheit, ihre Verletzlichkeit. Und das gelingt Stefan Moster sehr gut. Er nimmt uns mit in ein Gefühl in dieser Natur. Ohne in Kitsch zu verfallen, gelingt ihm das. Und er schreibt von diesem besonderen Licht mit Spiegelung, Nebel, Monden, mit Halloerscheinung und diesem Whiteout, wo alle Oberfläche verschwindet. Dazu beschreibt er die Gletscher, Eisberge mit geschliffenen Kanten oder schroffen Kanten. Mal blitzend bläulich, mal weißlich schimmernd. Wale, Eisbären, Robben, das kommt alles drin vor. Und so folgt man ihm sehr freiwillig auf seiner ganzen Sehnsuchtreise in diese arktische Umwelt.
Ich habe jetzt natürlich die Bilder im Kopf, die man in jedem Film sieht, über die Arktis. Ich verpasse selten einen. Aber diese Reportagen mit diesen ja wahnsinnsschönen Naturbildern werden ja auch immer trauriger, weil der Klimawandel eben gerade dort so hart zuschlägt, im Polareis, bei den Gletschern. Ist das auch Thema im Buch? Muss ja eigentlich, oder?
Natürlich, es kommt das drin vor. Denn diese arktische Natur, die einst übermächtig war, die wir als Menschen fürchten mussten, dass wir da nicht überleben konnten, die ist jetzt natürlich durch uns konkret gefährdet. Der Klimawandel setzt hier zu. Wir wissen das alle, das Eis taut. Und wenn es weiter so taut, steigen die Meeresspiegel um mehrere Meter. Und ich zitiere nochmal Humboldt, die Natur muss geführt werden. Und das gelingt Stefan Moster ganz großartig. Man spürt die Natur mit ihr. Und dieses Spüren und dieses Fühlen dieser Natur ist vielleicht der erste Schritt dazu, sie wirklich zu schützen.
Besten Dank, Günter Wessel, über das Fundament des Eisbergs. Eine arktische Sehnsucht, das Buch von Stefan Moster, ist im Mare Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 25 Euro. Mehr dazu, wie immer, online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und noch einmal zurück zu unserem Gast heute hier in der Lesart, Lutz Rathenow und seinem Leben in Geschichten. Eine haben wir uns noch aufgehoben, eine gar nicht kleine, nämlich 10 Jahre, als Sie Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Sachsen waren. Ein ja doch bedeutsames politisches Amt. Und wenn man die Zeitungsberichte liest darüber, haben Sie das mit großer Sorgfalt, Akkuratesse und viel politischem Fingerspitzengefühl ausgeübt, dieses Land, dieses Amt. Ich habe im Buch ehrlich gesagt richtig drauf gewartet, gelauert, muss ich sagen. Am Ende kommt sie, die Geschichte, aber als dezidiert literarische, als eine Erzählung aus Dresden, als kleiner Krimi sogar. Von was ist denn da die Rede, Herr Rathenow?
Ja, von einem Landesbeauftragten, der über einen Krimi nachdenkt, wo er einen Landesbeauftragten, also es geht immer nur um Männer, die hier etwas leicht vertrottelt erscheinen, zielgerichtet vertrottelt. Und während er darüber nachdenkt, versuchen ihn zwei
zu erschießen. Jetzt haben Sie aber ein Wort vergessen. Ein Landesbeauftragten, der darüber nachdenkt für einen Krimi, wo er einen Landesbeauftragten ermordet.
Ermordet, ja. Ja, Krimi sozusagen als Denkspiel. Und er soll dann selbst ermordet werden. Und die zwei Täter, die zufällig zur gleichen Zeit schießen, liquidieren sich gegenseitig. Das ist ein Plot, den ich so noch nirgendwo gesehen und gelesen habe, denn ich mag Krimis eigentlich schon. Das viel Wichtigere hier sind aber die Randgeschichten, also Dinge über Dresden, über ein Döner-Imbiss, den der Landesbeauftragte sehr mag. Also das Buch, also meine Tätigkeit setzt früher in dem Buch ein. Die setzt ein mit einer Eröffnungsrede zu einem Poetry Slam, wo ich ganz kurz zusammenfasse, wie man Vergangenheit Seiten recovered, mixed, ein Puzzle aus Stücken. Also meine Arbeit war auch ein Puzzle aus ganz verschiedenen Aufgaben, die ich nicht immer nur mit Akkuratesse gemacht habe, sondern versuchte mit kluger Improvisation die Dinge zu machen, die Eigensinn und Pflichterfüllung zusammenbringen. Also mein Eigensinn und die erwartete Pflichterfüllung. Und das ist sehr spannend. Also für mich ist das nicht so eine behäbige Tätigkeit eines Beamten, der ich zum Glück auch gar nicht war, sondern auch eine Art von Welterkundung, Dienstleistungsbereitschaft für Menschen, die Opfer waren der DDR-Diktatur oder sich als Opfer fühlten in verschiedenen Abstufungen. Und dann aber auch Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und da war die Kunstform, die Literatur, das Theater, die Rimini-Protokolle haben für uns in Dresden eine Inszenierung, eine Stadtinszenierung erstellt, eine Hörcollage, die wir von den Kapazitäten her gar nicht voll nutzen konnten in Kooperation mit dem Theater. Also auch da habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich die Transformation durch Kunst, Kultur, durch eben nicht rein politisch-analytische Form ist, um Vergangenheit lebendig zu machen für andere Generationen.
Gestern war Einheitstag. Wie begehen Sie denn, Herr Lutz Rathenow, einen 3. Oktober? Ist es für Sie ein besonderer Tag?
Ja, wir versuchten spazieren zu gehen an einer Ecke Berlins, die wir nicht kannten. War dann ein bisschen langweiliger als erwartet. Ich begehe ihn neugierig. In den 10 Jahren war ich dann meist redend unterwegs oder habe
daran habe ich gedacht, die Amtszeit ging ja erst letztes Jahr zu Ende. Ja, ne? Da waren Sie immer offiziell tätig. Ne?
Nächstes Jahr werde ich auch wahrscheinlich wieder eine Rede halten, aber an einem sehr interessanten Ort, der mit Jena, Erlangen durch Städtepartnerschaften verquickt war. Und das wird auch eine problematisierende Rede sicher sein, wo ich noch nicht weiß heute, was ich in einem Jahr sagen werde, denn ich will auch auf die Welt neugierig bleiben. Also der 3. Oktober ist für mich natürlich einerseits ein zufälliger, andererseits ein sehr schöner und wichtiger Tag. Ich habe in Sachsen darüber nachgedacht, über das Gerücht, was ich da auch mehrfach hörte. Die Sowjetunion hat das Interesse an der DDR dann verloren, als die Uranbrennstäbe im Wismutbergbau nicht mehr nutzbar waren. Das hätte ich gern weiter analysiert. Ja, also Recherche und Veröffentlichkeitsarbeit im Mix.
Vor allem aber weiter trotzig lächeln und das Weltall streicheln mit Ihrem Buch. Sie sind derzeit auf Lesereise, wie gesagt, morgen in Saarbrücken, glaube ich. Ne?
In Saarbrücken, dann in St. Wendel, dann am 12. in Jena, ein Heimspiel und zur Frankfurter Buchmesse.
Und den ganzen Oktober und November habe ich gelesen, quer durch
Leipzig,
die Republik.
Leipzig, Weimar, Rostock und dann geht es weiter.
Danke, Lutz Rathenow, für diese Stunde hier bei uns. Alles Gute Ihnen und für das neue Buch.